So, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen. Ich komme heute zu Kant Teil 2. Sie haben ja bemerken können, dass bei den Textstellen, die ich Ihnen vorgeführt habe, aus Kants Kritik der reinen Vernunft zu erkennen war, dass natürlich Kant nicht so leicht zu verstehen ist, aber ich würde schon sagen, lassen Sie sich dadurch nicht abschrecken. Es ist das ja eine Einführungsveranstaltung, eine Einführungsvorlesung, und ich werde ja am Ende des Semesters, wie ich das üblicherweise mache, eine Reihe potenzieller Prüfungsfragen Ihnen erörtern, die in Frage kommen könnten bei der mündlichen Abschlussprüfung. Und Sie können sicher sein, dass ich Sie nicht Punkt Beistrich genau nach Kant-Zitaten befragen werde. Es ist einfach so, mir ist das selber auch so gegangen beim Einstieg in mein Philosophiestudium, in dem Fall auch mit Hegel, dass ich manchmal nur Bahnhof verstanden habe, aber das ist dann gleichzeitig auch, das sollte ein Motiv sein, aus gegebenen Anlass mal in die Texte selber Einblick zu nehmen. Ich selber habe bei meinem Philosophiestudium die Erfahrung gemacht, dass hier Sekundärtexte oft gar nicht so hilfreich sind. Man muss sich halt manchmal durch Texte durchbeißen lernen. Ich habe, glaube ich, weiß jetzt 5 oder 7 Kommentare zu Hegels Phänomenologie des Geistes weggeschmissen, um dann zu dem Schluss zu kommen, ich muss mich mit dem Text selber auseinandersetzen, und in der Tat, das war dann hilfreich. Ne? Und wir haben es ja jetzt eben zu tun mit dem Menschenbegriff bei Kant, und der ist ja vermittelt über die von mir schon mehrmals erörterten 3 Fragen, die alle samt auf humanspezifische Kompetenzen hin ausgerichtet sind, nämlich darauf hin, theoretisches und praktisches Wissen, in dem Fall allgemeinwissenschaftlich-philosophisches Grundlagenwissen, auszubilden. Und damit verbunden ist auch die Fähigkeit bzw. auch die humanspezifische kognitive Kompetenz zu urteilen und zu erkennen. Und bekannt ist ja der Erkenntnisprozess zumindest zweidimensional zu sehen. Auf der einen Seite geht es um die Ausbildung des theoretischen Wissens, also um den theoretischen Erkenntnisprozess, der in erster Linie auf Fragen der Natur orientiert zu sein scheint. Und das zweite ist die praktische Dimension des Erkennens, die direkt auch auf uns Menschen hin abgerichtet oder gezielt ist. Aber sowohl beides, haben wir ja schon gehört, ist wichtig, um überhaupt die Menschenfrage sinnvoll stellen zu können. Die Frage nach dem Wissen, also die theoretische Frage, ist eng gekoppelt an die Frage nach dem Sollen, also an die praktische Frage. Und insgesamt geht es dabei um Prinzipien, die eben sowohl theoretische als auch praktische Relevanz haben. Nehmen wir zum Beispiel her eine zentrale Frage bei Kant, die auch aus der Bildung des neuzeitlichen Wissens, also aus den neuzeitlichen Wissenschaften her formuliert ist, nämlich das Prinzip der Kausalität. Das heißt, um die Frage nach dem Verhältnis von Ursache und Wirkung geht es hier. Und wenn man sich die Kausalitätsfrage stellt, dann geht es einerseits um das Kausalitätsverhältnis hinsichtlich der Natur außer uns, wo wir Wissen auszubilden haben und auch die Grenzen unseres Wissens, wie das Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft versucht hat, die Grenzen unseres Wissens auszubilden. Und auf der anderen Seite geht es auch um das Kausalitätsverhältnis hinsichtlich dem, was wir in uns vorfinden. Was ist das, was wir in uns vorfinden? das ist unsere Position als Subjekte und die ist eng gekoppelt mit der Möglichkeit und Realität unserer Freiheit und des freien Willens. Hier geht es um die Frage nach dem Sollen oder auch den Grenzen, die damit abgesteckt werden, mit der Frage, was soll ich tun? Und beides zusammengenommen, wenn wir das Kausalitätsverhältnis hinsichtlich der Natur außer uns betrachten oder wenn wir das Kausalitätsverhältnis hinsichtlich unserer Natur, die wir in uns vorfinden, betrachten, beide Fragen, nämlich die nach dem Wissen und nach dem Sollen, koppeln sich noch mit den Fragen nach dem, was wir daraus auch hoffen können. Welche Hoffnungsperspektiven wir daraus gewinnen können, wenn wir ernsthaft die Fragen nach dem Wissen und nach dem Sollen gestellt haben. Und all diese Fragen bündeln sich eben auf die eine Frage hin, was ist der Mensch? Die Situation des Menschen ist nach Kant, wenn ich das einmal grob beschreiben darf, in etwa folgende. Erstens, wir finden uns in einer Welt vor, in der etwas geschieht. Das hat auch Thales seinerzeit also und die anderen Vorsokratiker, späterhin auch die moderne Physik, zu der Schlussfolgerung geführt, dass wir uns in einer Welt vorfinden, in der es nichts gibt, was nicht in Bewegung ist. Also die Bewegung ist absolut. Thales und Heraklit vor allem waren dieser Auffassung. Und wir haben im Gefolge der neuzeitlichen Wissensbildung, namentlich der neuzeitlichen Naturwissenschaften, erkannt, dass wir durchaus imstande sind, in das, was geschieht, mit Hilfe der Organisation unseres Wissens und Denkens einzugreifen. Und das hat die neuzeitliche Philosophie seit Descartes auf die Idee gebracht, dass wir uns als denkende Subjekte in der Welt vorfinden. Und daraus ergibt sich für Kant die Frage nach der Art und Weise, nach den Möglichkeiten und Grenzen unseres Eingreifens in das, was ist und in das, was geschieht. Und das ist zum einen die theoretische Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen unseres Wissens, was ist überhaupt wissbar, wonach macht es überhaupt mit Fug und Recht Sinn zu fragen. All das bündelt in der Frage, was kann ich wissen? Das andere ist die praktische Frage nach der Art und Weise, wie wir in das, was geschieht, zusammen mit anderen, namentlich uns selbst eingeschlossen, eingreifen sollen. Das mündet in die Frage, was soll ich tun? Und die Frage nach dem Wissen und nach dem Tun, die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis, koppelt sich zum einen mit der Frage nach dem Hoffen, aber gleichzeitig betont Kant auch immer wieder, jetzt in diesem Verhältnis von Theorie und Praxis, den Primat der Praxis. Das heißt, wir sind aufgerufen, als denkende und praktisch handelnde Subjekte zusammen mit anderen denkenden und praktisch handelnden Subjekten etwas zu tun, damit wir im Sinne des Primats der Praxis, damit wir zu jenem theoretischen Wissen gelangen, das es uns erst ermöglicht, so in den Weltzusammenhang einzugreifen, dass wir darin auch gefälligst hoffnungsvoll leben können. Wenn wir also darauf angewiesen sind, unser menschliches Leben, unser Gattungsleben zusammen mit sozialen anderen so zu gestalten, dass wir hoffnungsvoll in unserer Welt auch leben können, dann erwächst daraus das Problem, dass wir uns in unserem Tun eben auch mit anderen koordinieren müssen. Jedem einzelnen Beteiligten muss zugestanden werden, dass er auch nach Gründen handelt, das heißt, dass er Ursachen als Gründe für sein Handeln angeben kann, zu können imstande ist. Und wir müssen dabei auch allerlei Interessensunterschiede und unterschiedliche Begründungen des Tuns der Einzelnen in Kauf nehmen. Wir müssen Interessensunterschiede und Interessenskonflikte in Kauf nehmen, ohne die geht es nicht ab. Und dafür brauchen wir Regeln. Und dieses System von Regeln finden wir im Regelsystem der Moral vor, welches gekoppelt ist mit der Frage nach dem Sollen. Wir Menschen beziehen aus unserer theoretisch angeleiteten praktischen Orientierung tatsächlich die Hoffnung auf eine geglückte Lebensführung im Sinne der dritten Frage von Kant und sind nur so imstande, meint Kant, eine, wie soll man sagen, artgerechte Menschlichkeit entwickeln zu können. Also die artgerechte Haltung von Menschen ist im Grunde genommen Selbsthaltung und moralisch verantwortliche Selbstfindung und Selbsterhaltung. Und das alles ist natürlich ohne vorgelagertes theoretisches Wissen nicht zu haben. Und jetzt bringe ich Ihnen wieder ein Zitat aus Kants Kritik der reinen Vernunft. In diesem Zusammenhang, so, das ist die Textstelle, wenn Sie es haben wollen, also aus der Ausgabe B 833 und 844, beziehungsweise A 805 und 806. Und zwar sagt hier Kant Folgendes. Da formuliert er auch unter dem Titel des Ideals des höchsten Guts, vielleicht ein bisschen in Anlehnung an Platon, könnte man sagen, Folgendes, da sagt Kant, alles Interesse meiner Vernunft, das Spekulative sowohl als das Praktische. Also wenn Kant von Spekulativen spricht, meint er nicht erst irgendwie wild spekulieren, sondern tatsächlich theoretisch überlegen. Ja? Das Spekulative ist so viel wie das Theoretische. Also alles Interesse meiner Vernunft, das Spekulative sowohl als das Praktische, vereinigt sich in folgenden drei Fragen, wir kennen sie schon, ne? Sage ich jetzt in Klammer, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Die erste Frage, sagt Kant, ist bloß spekulativ. Wir haben, wie ich mir schmeichele, sagt er, alle möglichen Beantwortungen derselben erschöpft, er meint natürlich seine Kritik der reinen Vernunft, ne? Und endlich diejenige gefunden, mit welcher sich die Vernunft zwar befriedigen muss und, wenn sie nicht aufs Praktische zielt, auch Ursache hat, zufrieden zu sein. Sind aber von den großen Zwecken, worauf diese ganze Bestrebung der reinen Vernunft eigentlich gerichtet war, ebenso weit entfernt geblieben, als ob wir uns aus Gemächlichkeit dieser Arbeit gleich anfangs verweigert hätten. Wenn es also um Wissen zu tun ist, so ist wenigstens so viel und sicher ausgemacht, dass uns dies in Ansehung jener zwei Aufgaben niemals zuteil werden könne. Also, was heißt das unterm Strich? Also, mit der rein theoretischen Frage kommen wir also an bestimmte theoretische Grenzen unserer Vernunft, aber das Praktische ist damit noch nicht angesprochen. Und das müssen wir auch, wir müssen uns daher der zweiten Frage ebenso zuwenden. Und daher, die zweite Frage, sagt Kant, ist bloß praktisch. Sie kann als eine solche zwar der reinen Vernunft angehören, ist aber als denn noch nicht transzendental, sondern moralisch. Mithin kann sie unsere Kritik an sich selbst, also die Kritik der reinen Vernunft an sich selbst nicht beschäftigen. Kant hat an einer anderen Stelle gesagt, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Wir werden sehen, dass wir auch die Kritik der reinen Vernunft einsetzen müssen an einem bestimmten Punkt, um dann überzugehen zur praktischen Frage. Und dann sagt Kant die dritte Frage, nämlich, wenn ich nun tue, was ich soll, darf ich alsdenn hoffen? diese Frage, sagt Kant, ist praktisch und theoretisch zugleich. Also jetzt sehen wir es. Wenn wir hoffen wollen, oder was da, die Frage, was darf ich hoffen, ist praktisch und theoretisch zugleich. Sodass das Praktische nur als ein Leitfaden zur Beantwortung der theoretischen und, wenn diese hochgeht, spekulativen Frage führet. Denn alles Hoffen geht auf Glückseligkeit und ist in Absicht auf das Praktische und das Sittengesetz eben dasselbe, was das Wissen und das Naturgesetz in Ansehung der theoretischen Erkenntnis der Dinge ist. Ja, und jenes, was das theoretische Wissen betrifft, läuft zuletzt auf den Schluss hinaus, dass etwas sei, was den letzten möglichen Zweck bestimmt, weil, und das hängt zusammen mit der praktischen Frage, etwas geschehen soll. Also, man könnte so sagen, also die praktische Frage insgesamt läuft darauf hinaus, dass etwas ist, weil es geschehen soll. Ja? Dieses, dass etwas sei, weil etwas geschieht. Also die theoretische Frage orientiert darauf zu blicken, dass etwas ist, weil etwas geschieht. Und die praktische Frage geht darauf hinaus, dass etwas ist, weil es geschehen soll. Ja? Und dann sagt Kant, Glückseligkeit ist die Befriedigung all unserer Neigungen das praktische Gesetz, aber dem wir folgen sollen, sage ich jetzt, also mein Kant, das praktische Gesetz aus dem Bewegungsgrunde der Glückseligkeit nenne ich pragmatisch, also die Klugheitsregel. Das aber, wofern ein solches ist, das zum Bewegungsgrunde nichts anderes ist als die Würdigkeit, glücklich zu sein, im moralischen Sinne das Sittengesetz. Ja? Was heißt das? Also hier blickt Kant von der theoretischen Philosophie, von der Kritik der reinen Vernunft hinüber auf die Kritik der praktischen Vernunft und möchte uns sagen, dass zunächst einmal dass dasjenige praktische Gesetz, dem wir folgen, wenn wir unser Glück erwerben wollen, pragmatisch ist, also dass wir hier ganz bestimmten Klugheitsregeln folgen wollen. Aber mit dem allein ist es nicht getan. Wir müssen uns unseres Glückes als würdig erweisen. Und die Würdigkeit, glücklich zu sein, wird uns nicht zuteil ohne Berücksichtigung des moralischen Sittengesetzes. Das dann hinausläuft, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, eben auf den kategorischen Imperativ. Ja, und in diesem Zusammenhang sagt Kant dann etwas später, formuliert er das so, tue das, wodurch du würdig wirst, glücklich zu sein. Um das geht's. Gut, die zentrale Kategorie, noch einmal für das Verständnis, mit dem wir uns auch Kant nähern können, ergibt sich aus dem Rekurs auf das neuzeitliche Wissen. Und hier ist der zentrale Begriff eben der Begriff der Kausalität. Und hier unterscheidet Kant zwei Arten, oder von vornherein zwei Arten von kausaler Verursachung. Das erste ist die Fremdverursachung. Wir erinnern uns hier an Aristoteles, er unterscheidet in seiner Physik zwischen zwei Dingen. Solche, die durch etwas anderes verursacht werden, ja, und auch Kant folgt diesem Gedanken in Anlehnung auch an die neuzeitliche Wissenschaft, weil es ja da auch nach Francis Bacon darum ging, nicht? Also alles zu analysieren, was zu analysieren ist, alles zu zerlegen, was zu zerlegen ist, letztendlich mit dem Zweck, das Zerlegte wieder neu zusammenzusetzen. Hier ergibt sich auch die Perspektive sozusagen zwischen Wissenschaft und Technik aus dem neuzeitlichen Wissen heraus. Und hier geschieht vieles eben an Fremdverursachung. Und heute haben wir das Problem, vor dem wir stehen, wenn im Sinne der gegenwärtigen Anthropotechniken versucht wird, in unsere Gene und Gehirne einzuwirken, nicht? Inwieweit wir solche Eingriffe, wenn sie jetzt als bloße Fremdverursachung zu verstehen sind, überhaupt zulassen können und dürfen. Ne? Auch aus der Sicht von Kant. Also das ist das Erste. Die Art von Dingen nach Aristoteles, die ihre Ursache außer sich haben. Kant spricht hier von Fremdverursachen, wo etwas, wenn etwas geschieht, die Ursache außer sich hat. Die zweite Art der Verursachung ist die, die auch hier Kant mit Aristoteles gemeinsam hat, wer als zweite Art von Dingen unterscheidet Aristoteles in seiner Physik Dinge, die von sich selber da sind, die aus sich selber heraus da sind. Das sind für Aristoteles in erster Linie Lebewesen, also lebendige Dinge, die haben diese Eigenschaft, dass sie ihre Ursache in sich haben. Und natürlich trifft das auch auf Menschen zu. Wir Menschen sind ja auch Lebewesen wie alle anderen. Nicht? Nur schaut unsere Art der Selbstverursachung anders aus als die bei Tieren. Damit werden wir uns auch noch gleich ein wenig mit Blick auf Kant beschäftigen müssen. Die Selbstverursachung versteht sich so, dass etwas die Ursache in sich selber hat und nicht außer sich. Und das betrifft Lebewesen und natürlich, ich sagte schon, auch das Lebewesen Mensch. Menschen sind, beziehen wir daraus, bewusst zwecksetzende Selbstverursacher ihres eigenen Tuns aus der Sicht von Kant. Und das, diese bewusste Selbstverursachung, Tiere haben zwar ein Bewusstsein, das wissen wir heute, aber wir wissen zumindest der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass sie ein Bewusstsein haben, das hat man früher nicht so angenommen, das kann heute als gesichert wirken, aber sie sind keine bewussten Selbstverursacher, sie überlegen nicht, was soll ich tun, ne? Was darf ich jetzt und was darf ich nicht, sie tun es einfach. Ne? Und das ist uns Menschen, meint Kant, keineswegs angemessen. Und das führt uns bei Kant zum Begriff der Freiheit und der Autonomie bei Kant. Kant sagt, wir Menschen sind autonom selbstverursachende Akteure und unsere Autonomie muss daher gesichert werden können, damit wir unser Menschsein bewahren können. Und genau an diesem Punkt, wo es um die Autonomie und Freiheit geht, entsteht bei Kant ein Problem schon im Rahmen seiner Kritik der reinen Vernunft. Denn Antinomie bedeutet also einen Widerspruch, einen scheinbar nicht lösbaren Widerspruch. Und Kant entwickelt eine Reihe von Antinomien oder formuliert eine Reihe von scheinbaren Autonomien, aber natürlich zeigt er uns dann oder führt er uns eine Lösung vor. Und eine solche Antinomie ist die zwischen Kausalität und Freiheit. Nämlich, das Problem ist folgendes. Wenn wir der neuzeitlichen Wissenschaft, namentlich der neuzeitlichen Naturwissenschaft, und nur eine solche hat es zur Zeit von Kant gegeben, die Sozialwissenschaften sind erst eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts, ne? Damals war Wissenschaft also als Einzelwissenschaft Naturwissenschaft, und wenn es im Sinne des Anspruches der neuzeitlichen Wissenschaft so ist, dass wir in einer Welt leben, die kausal geordnet ist, und zwar kausal durchgehend geordnet ist, dann bleibt hier scheinbar kein Platz für Freiwilligkeit. Dann ist alles, was wir tun in dieser Welt, von vornherein kausal verursacht. Und es gibt keine Freiheit. Das ist die eine Seite. Andere Seite, wenn wir aber wie wir das uns Menschen gerne zusprechen wollen, Freiwilligkeit im Sinne auch des Aristoteles. Ne? Aristoteles hat gesagt, hat die Frage gestellt, wann sind wir unfrei? Unfrei sind wir dann, wenn wir unter äußerem Zwang stehen. Und das täten wir in der Tat, wenn unsere Welt geschlossen, kausal durchgeordnet wäre, inklusive unserer eigenen Existenz. Ne? Dann wäre kein, in der Tat kein Platz für Freiheit. Dann stünden wir unter dem Zwang der kausalen Ordnung. Ne? Dann wäre es so, wie in dieser Anekdote, wo der erwischte Einbrecher vor Gericht dem Richter sagt, Herr Rat, ich konnte nicht anders. Nicht? Und der Richter sagt, tut mir leid, ich kann auch nicht anders. Nicht? Macht jetzt 2 Jahre unbedingt. Nicht? Ja, diese Weise auch das kausale Ordnungssystem geschlossen. Ja, also wie ist das jetzt, wenn wir aber tatsächlich ernsthaft Freiheit und Autonomie beanspruchen wollen, dann sagt Kant, das ist die zweite Seite der Antinomie, dann wäre eigentlich das geschlossene Kausalsystem und damit wäre Kausalität überhaupt im ernstzunehmenden Sinne in Frage gestellt. Also was machen wir jetzt? Ne? Und das möchte ich Ihnen einmal vorführen, wie Kant hier vorgeht. In der Kritik der reinen Vernunft. So. Das ist jetzt. Ah, das ist schon die Lösung der Antinomie. Warte, ich werde das. Dritte Antinomie, ja. Das ist jetzt einmal also die. Textstelle, also aus der Ausgabe B 474 bzw. A 446. Das ist im Kapitel über die transzendentale Dialektik. Da gibt es eine Thesis und eine Antithesis. Ne? Daraus haben wir ja auch, wie es später mal Hegel genannt hat, oder beziehungsweise eigentlich Marx im Anschluss an Hegel gesagt hat, bitte Leute, versteht's nicht, Dialektik im Sinne des mechanisch klappernden Dreischrittes, nicht? Von Thesis, Antithesis und Synthesis. Nicht? So ist es nicht. Nicht? Und so ist es auch nicht bei Kant. Nicht? Ja, aber jedenfalls, die These ist die folgende. Und lassen Sie sich bitte wieder nicht, also wenn Sie einen Wortlaut nicht verstehen, fragen Sie sofort nach, ja, und lesen Sie am besten bei Gelegenheit selber mal sich das Kapitel über die dritte Antinomie in der Kritik der reinen Vernunft, im Kapitel über die transzendentale Dialektik durch, ja. Ich führe es Ihnen jetzt vor. Mir geht es nur um den Kerngedanken, den ich Ihnen zuerst signalisiert habe. Also die These. Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen in der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zur Erklärung derselben anzunehmen notwendig. Ja? Und jetzt Beweis, man nehme an, es gebe keine andere Kausalität als nach Gesetzen der Natur, so setzt alles, was geschieht, einen vorigen Zustand voraus, auf den es unausbleiblich nach einer Regel folgt. Nun muss aber der vorige Zustand selbst etwas sein, was geschehen ist, in der Zeit geworden, da es vorher nicht war, weil, wenn es jederzeit gewesen wäre, seine Folge auch nicht allererst entstanden, sondern immer gewesen sein würde. Also ist die Kausalität der Ursache, durch welche etwas geschieht, selbst ein Geschehenes, welches nach dem Gesetze der Natur wiederum einen vorigen Zustand und dessen Kausalität, dieser aber ebenso einen noch älteren voraussetzt und so weiter und so fort. Ja? Also das ist das Problem. Alles lässt sich letztendlich auf kausale Ursachen, deren Logik zwingend zu folgen ist, dass sich alles aus kausal notwendigen Ursachenketten sozusagen hin und Wirkungsketten, Ursache-Wirkungsketten hin bestimmt. Zweite These oder Antithesis. Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur. Beweis. Setzet, es gäbe eine Freiheit im transzendentalen Verstande als eine besondere Art von Kausalität, nach welcher die Begebenheiten der Welt erfolgen könnten, nämlich ein Vermögen, einen Zustand, mithin auch eine Reihe von Folgen derselben schlechthin anzufangen, so wird nicht allein eine Reihe durch diese Spontaneität, sondern die Bestimmung dieser Spontaneität selbst zur Hervorbringung der Reihe. Das ist, die Kausalität wird schlechthin anfangen, so dass nichts vorhergeht, wodurch diese geschehene Handlung nach beständigen Gesetzen bestimmt sei. Es setzt aber in jeder Anfang zu handeln einen Zustand der noch nicht handelnden Ursache voraus und ein dynamisch erster Anfang der Handlung einen Zustand, der mit dem vorhergehenden eben derselben Ursache gar keinen Zusammenhang der Kausalität hat, das heißt auf keine Weise daraus erfolgt. Ja, also Sie sehen, die These, es wird immer eine These gesetzt und die These wird dann gleichzeitig, also im nächsten Schritt, widerlegt. Ne? So, jetzt stehen wir da. Ne? Weder die eine These lässt sich halten, dass die Kausalität der Natur nicht die einzige ist, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesamt abgeleitet werden können, noch die zweite These lässt sich halten, dass es eine Freiheit gibt als eine besondere Art von Kausalität im Sinne von Selbstverursachung. Denn alles, was verursacht, alles, was wirkt sozusagen, muss eine vorhergehende Ursache hinter sich erkennen lassen. Nun, wie schaut die Lösung aus? Nun, die Lösung ist die bei Kant. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht ist es ein kleiner Taschenspielertrick, darüber lässt sich streiten, nämlich, dass es zweierlei Anziehung, zweierlei Kausalität in Anziehung dessen gibt, was es geschieht, nämlich auf der einen Seite die Naturkausalität, im anderen Sinne die Freiheitskausalität. Ne? Auch hier hat sich Kant von Aristoteles ein bisschen was abgespickt, weil Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik, wenn er zur positiven Freiheitsbestimmung des freien Willens übergeht, sagt, der freie Wille besteht darin, dass die Ursache für das, was ist, in sich selber gefunden wird und nicht außerhalb seiner selbst. Und so argumentiert auch Kant. Das heißt, Kant unterscheidet zwei Arten von Kausalität, Naturkausalität und Freiheitskausalität, aber beide unterliegen einer kausalen Ordnung. Ja? In einem Fall hat das, was geschieht, die Ursache außerhalb von uns, das ist die reine Naturkausalität. Ja, wenn uns ein Stein am Kopf fällt, nicht, und wir können nichts dagegen tun, weil der fällt aufgrund seiner Schwerkraft, also wenn ein Windstoß kommt, nicht, und es bröckelt wo einer ab, nicht, natürlich hat das auch rechtliche Folgen, weil dann wird gesagt, okay, das ist die Mauer ist schlecht gebaut worden, nicht, und da gibt es also privatrechtliche und strafrechtliche Folgen vielleicht dafür, aber Sie verstehen, was ich meine, nicht, also wir gehen also bei Sturm in den Wald, nicht, und es fliegt uns aus und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen reine Naturkausalität, der wir nichts entgegensetzen können. Ja, da finden wir die Ursache für das, was geschieht, rein außer uns. Aber es gibt auch für das, was geschieht, und das ist dann für die praktische Philosophie das Entscheidende schlechthin, für das, was geschieht, auch Ursachen, die wir in uns finden. Und das ist, wie Kant es nennt, eben Kausalität aus Freiheit. Wir müssen das auch so verstehen, dass Kant sagt, wir Menschen sind zwar natürlich angewiesen auf die uns umgebende Natur, aber wir sind sozusagen keine reine Naturwesen, sonst gäbe es ja keinen Unterschied zwischen Mensch und Natur, sonst gäbe es keinen Unterschied zwischen anderen und menschlichen Lebewesen. Also wenn wir jetzt bereit sind zu unterstellen, dass es zwischen Menschen und übriger Natur eine spezifische Differenz gibt, dann finden wir diese spezifische Differenz natürlich in der Freiwilligkeit, in der Freiheit. Aber wenn wir bereit sind, Freiheit zu denken, dann müssen wir diese im Sinne der Selbstverursachung denken können. Ne? Also so könnte man auch das Anliegen Kants vortragen. Ne? Und darauf beruht die Lösung der dritten Antinomie. Also ich zitiere noch einmal, das ist jetzt also noch einmal die Textstelle 560-61b oder 532-33a. Man kann sich nur zweierlei Kausalität in Ansehung dessen, was geschieht, denken, entweder nach der Natur oder aus Freiheit. Die erste, also die Naturkausalität, ist die Verknüpfung eines Zustandes mit einem vorigen in der Sinnenwelt, worauf jener nach einer Regel folgt. Da nun die Kausalität der Erscheinungen auf Zeitbedingungen beruht, ist der vorige Zustand, wenn er jederzeit gewesen wäre, auch keine Wirkung, die allererst in der Zeit entspringt, hervorgebracht hätte. So ist die Kausalität der Ursache dessen, was geschieht oder entsteht, auch entstanden und bedarf nach dem Verstandesgrundsatz selbst wiederum einer Ursache. Also wir haben es hier mit der naturkausalen Ursachenkette zu tun. Die Frage ist, dass diese Argumentation bewegt ja sozusagen also kreationistische Autoren und mit deren Perspektive natürlich auf eine allererste Ursache hinzuschließen, die dann verknüpft wird also mit dem Urknall und mit der Urknalltheorie. Diese wird aber heute wie sie den einschlägigen Debatten aus dem Scientific American und anderen Organen entnehmen können, heftig diskutiert und in Frage gestellt. Ne? Diese Argumentation mit dem Urknall basiert ja auf einer Logik von kausalkettenhaften Rückschlüssen, die zu tun haben mit der Ausdehnung des Universums. Ne? Und wenn man jetzt zurückschließt, dann kommt man sozusagen auf immer größere Verdichtungen, bis sich nicht mehr weiter verdichten kann. Und da sagen also die sozusagen Kreationisten, nicht? Leute, jetzt haben wir euch beim Krawattel, nicht? Also da geht's nicht weiter. Nicht? Hier muss sozusagen eine Ursache angenommen werden. Und hier sitzt sozusagen auch das Schöpfungsprinzip. Die anderen aber sagen nein. Nicht? Dieser Kausalkette von Ausdehnungen ist eine vorgelagert eine Kausalkette von Verdichtungen erfolgt. Und das geht immer sozusagen im Spiel der Kausalketten und der entsprechenden kosmischen Kräfte hin und her. Ne? Und so ist das ewig und immer schon gewesen. Und daher gibt es keine Erstursache und keine Erstverursachung. Nun, ich lasse das offen. Wir stoßen hier sozusagen auch mit Kant an Grenzen des Wissens, wo die einen sagen, gut, damit bin ich zufrieden, und die anderen aber sagen, nein, genau hier muss man sozusagen mit der Glaubensfrage ansetzen. Ne? Es genügt nicht, die Hoffnungsfrage an die Wissens- und Wollensfrage zu knüpfen, sondern man muss die Hoffnungsfrage auch mit einer angenommenen Schöpfer- oder Gottesfrage verknüpfen. Auch das sozusagen lasse ich mal offen. Ja, jetzt sagt, also gegenüber einer sozusagen also in sich geschlossenen Kausalursachenkette im Sinne der Naturkausalität setzt jetzt Kant gegenüber. Dagegen verstehe ich unter Freiheit im kosmologischen Verstande das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen, deren Kausalität also nicht nach dem Naturgesetze wiederum einer anderen Ursache steht, welche sie der Zeit nach bestimmte. Die Freiheit ist in dieser Bedeutung eine transzendentale Idee, die erstlich nichts von der Erfahrung entlehntes verhält, also die kann man nicht von der Erfahrung einfach ableiten, zweitens deren Gegenstand auch in keiner Erfahrung bestimmt gegeben werden kann, weil es ein allgemeines Gesetz selbst der Möglichkeit aller Erfahrung ist, dass alles, was geschieht, eine Ursache mithin auch die Kausalität der Ursache, die selbst geschehen oder entstanden, wiederum eine Ursache haben müsse. Ja, soweit also die Auflösung, also die dritte Antinomie von Kant in der Kritik der reinen Vernunft und ihre Auflösung. Die Freiheit ist also nach Kant das Vermögen, einen Zustand von selbst anfangen zu können. Und die Freiheit als Vermögen, einen Zustand von selbst anfangen zu können, unterliegt wiederum einer Kausalität, die nicht allein dem Naturgesetz gehorcht oder die schlechthin nicht dem Naturgesetz gehorcht, die nicht ihre Ursache außer sich hat, sondern die ihre Ursache in sich selber hat. Und daran schließt auch, darin finden wir auch die Scharnierstelle von Kants Kritik der reinen Vernunft hin zu Kants Kritik der praktischen Vernunft beziehungsweise zu Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wo ich Ihnen gleich einmal ein Zitat bringen möchte. Und zwar ist das die Textstelle BA 97. Da sagt Kant Folgendes. Der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind. Also da haben wir schon sozusagen die Humanspezifik eingeblendet. Ne? Der Mensch als vernunftgeleitetes Lebewesen. Der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind. Und Freiheit würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein, da sie unabhängig von fremden, sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann. So wie die Naturnotwendigkeit die Eigenschaft der Kausalität aller vernunftlosen Wesen durch den Einfluss fremder Ursachen zur Tätigkeit bestimmt werden. Also, unabhängig von fremden Ursachen, das ist für Kant, dafür steht bei Kant der Begriff der Freiheit bzw. der Autonomie. Und das ist auch für Kants Moralphilosophie wichtig. Kant unterscheidet im moralischen Verhalten zwischen Autonomie und Heteronomie. Moralisch im schlechten Sinne handeln wir dann, wenn wir nicht autonom handeln. Ja? Wenn wir uns heteronom anleiten lassen, was wäre das? Also autonom ist, wenn ich also vor einem Entscheidungsproblem stehe und ich versuche ernsthaft in mich zu fragen und Gründe für meine Entscheidung aus mir selber herauszuführen und ausfindig zu machen. Ausfindig zu machen und aus mir selber herauszuführen. Das wäre autonomiegerecht bei Kant. Heteronom wäre es, wenn ich zum Beispiel vor einem schwierigen Entscheidungsproblem stehe, und zum Beispiel, ich gehe im Hörsaal herum mit einer kleinen Frau gebogen, nicht, und frage, was würden Sie tun? Dann bilde ich mir einen statistischen Durchschnitt und egal was rauskommt, das ziehe ich durch. Das wäre nach Kant heteronom und nicht autonom. Ja? Also ich möchte damit nicht gegen statistische Befragungen sprechen, ja, aber die enthebt uns nicht unserer autonomen Entscheidungspflicht, ja, nach Kant. Ja, ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang auch noch ein weiteres Zitat bringen. Hoppala. Was sagt Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft? Das ist die Textstelle A59. In seiner Kritik der praktischen Vernunft im Paragraph 8 im Lehrsatz 4. Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen gemäßen Pflichten. Ja, das ist wichtig. Ja. Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen gemäßen Pflichten. Alle Heteronomie gründet dagegen nicht eine Verbindlichkeit, sondern ist vielmehr dem Prinzip derselben und der Sittlichkeit des Willens entgegen. Ja? Und in diesem Zusammenhang formuliert Kant, und das ist, glaube ich, ja das bekannteste bei Kant, wie man es auch also im Schulunterricht in den einschlägigen Lehrbüchern lernt, entsprechende Maximen, nach denen wir uns orientieren sollen. Also hier kommt Philosophie als Orientierungswissenschaft zum Zug. Und die werde ich Ihnen dann in Kürze gleich vorführen. So. Kant sagt also zu Beginn seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut gehalten werden könnte als ein guter Wille. Ja? Aber merken wir uns, der gute Wille ist dann gut, wenn er nicht willkürlich ist, sondern wenn er sich mit dem Prinzip der Autonomie koppelt. Ja, und jetzt suche ich Ihnen Textstellen raus, die vielleicht, also die beiden bekanntesten aus Kants Kritik der reinen Vernunft sind, wo der kategorische Imperativ als ein solches Prinzip formuliert wird, der die Autonomie gewährleistet. Also wenn wir ganz sozusagen tief in uns reinhören und uns überlegen, welche Begründung finde ich jetzt für mein Handeln, nach welchem Prinzip kann ich mich da richten, fragt sich Kant. Und da gibt er uns als Prinzipien Orientierungsrichtlinien an, und das sind die Maximen. Und die erste Maxime des kategorischen Imperatives, der sich versteht eben als im Sinne des neuzeitlichen Wissenschaft als praktisches Gesetz, ja, der hat den Charakter eines praktischen Gesetzes, ja, und diesem praktischen Gesetz folgen wir, oder die Frage, folgen wir jetzt dem praktischen Gesetz oder tun wir es nicht, wenn wir unsicher sind, dafür bietet uns Kant seine Maximen an. Ich bringe Ihnen die beiden ersten Maximen, und zwar sagt Kant, der kategorische Imperativ, das ist dieser, der also nach dieser Maxime formuliert werden kann, ist nur ein einziger, und zwar dieser. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Ja? Und das ist, ein allgemeines Gesetz heißt, ja, dass es auf jeden Einzelnen von uns selber zutreffen können muss. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte gern, dass ich jetzt möglichst also auf Kosten anderer reich werde und viel Geld habe. Ja? Und das ist jetzt meine Maxime, sondern ich muss gleichzeitig wollen können, dass das auf jeden anderen und jede andere Beteiligte auch gleichzeitig zutrifft. Ne? Und dann wäre es wahrscheinlich schwierig, solches als eine Maxime im Sinne des kategorischen Imperativs zu formulieren. Wir kämen dann in den Zustand von Hobsons Kampf aller gegen alle. Denn der resultiert daraus, dass jeder der Beteiligten Anspruch auf alles erhebt. Also das ist nach Kant für die Bildung einer Maxime im Sinne eines moralischen Gesetzes nicht brauchbar, ne? Wenn das daraus resultiert. Also und so müssen wir auch also die Maxime verstehen, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Oder Kant bietet noch eine zweite Formulierung an, Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte. Das ist in gewisser Weise ein metaphorisches Angebot. Ja? Also, und so gilt es in Entscheidungssituationen zu denken. Ja? Die eigene und die Situation mit eingeschlossen anderer zu durchdenken. Ja, das ist die eine Formulierung, und die zweite Formulierung der Maxime, die uns Kant anbietet, die dürfte auch, glaube ich, bekannt sein, und da muss man auch präzise sozusagen seiner Aussage folgen. Die zweite Formulierung ist so: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, also dich eingeschlossen, ja, als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Ja. Bitte das Augenmerk auf das bloß zu richten. Ja. Wenn ich jetzt jemand von Ihnen bitte, ja, seien Sie so gut, schließen Sie die Tür im Hörsaal, dann gebrauche ich diejenige, gegenüber der ich diese Bitte ausspreche, als Mittel zu meinem Zwecke. Aber das ist nicht sozusagen verwerflich im Sinne des kategorischen Imperatives, ja, denn man kann andere als Mittel seiner Zwecke gebrauchen, wann, wenn deren Autonomie dabei nicht eingeschränkt worden ist, wird. Ja. Wenn ich dagegen zu Ihnen sagen würde, schließen Sie jetzt diese Tür, sonst bekommen Sie keine positive Note im Zeugnis, dann wäre dies im Sinne des kantischen kategorischen Imperativs schon bedenklich. Ne? Weil dann käme ich schon in die Richtung, dass ich sie als bloßes Mittel für meine Zwecke gebrauchte, und Ihnen selbst Ihre Selbstzweckhaftigkeit, also an der würde ich kratzen. Ne? Sie hätten dann nur mehr eingeschränkte Möglichkeiten, also sozusagen meinen Anliegen zu begegnen. Natürlich hätten Sie welche, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Es würde jeder Beschwerde, die Sie hier tätigen, bei den einschlägigen Universitätsbeschwerdekommissionen, würde natürlich stattgegeben werden, weil das wäre Erpressung. Und genau das ist im Sinne des kategorischen Imperativ bei Kant nicht zuträglich. Man könnte mir mit Recht sagen, im Sinne von Kant hätte ich im moralischen Sinne fragwürdig gehandelt, weil ich eben nicht andere zugleich als Zweck, sondern als bloßes Mittel gebraucht hätte. Ja, soweit, also das sind die beiden sozusagen Kernaussagen in der orientierungswissenschaftlichen Betrachtung von Kants Anliegen, wie er es formuliert hat in seiner praktischen Philosophie, in seiner Metaphysik der Sitten. Und Sie sehen, ich habe mich ja deswegen so lange auch bei Kants theoretischer Philosophie aufgehalten, weil, nicht nur weil im Sinne seines Menschenbegriffes sozusagen die beide Fragen in Verbindung mit der Hoffnungsfrage auf die Menschenfrage hinführen und wir ja vorhaben, Kants Menschenbegriff zu erörtern, sondern auch, damit verstanden werden kann, was tatsächlich Autonomie im Sinne des kategorischen Imperativs bedeutet, nämlich strikt im Sinne der Kausalität aus Freiheit die Gründe für sein Handeln aus sich selber heraussetzen zu können. Das bedeutet Autonomie. Ja? Wenn ich das nicht tue, dann verfalle ich von vornherein in Heteronomie. Ja? Also Kausalität aus Freiheit im ernst genommenen Sinne wird beansprucht, und was Kausalität aus Freiheit ist, verstehen wir nur, wenn wir den Kausalitätsbegriff und auch die dritte Antinomie bei Kant in diesem Sinne im Hinterkopf haben. Ne? Ja, also für Kant insgesamt ist der Mensch als Vernunftwesen bestimmt und ihren praktischen Ausdruck findet die dem Menschen allein zukommende Vernunft in seiner Autonomie und Freiheit. Die Frage ist allerdings, und mit der werden wir uns noch auseinandersetzen müssen, und da gibt uns Kant keine ausreichende Antwort, wie kommen wir eigentlich zu unserer Autonomie und Freiheit? Also Kant unterstellt uns Menschen von vornherein Vernunft. Das ist nicht falsch, aber gleichzeitig wissen wir heute, dass wir Menschen als Lebewesen nicht vernünftig zur Welt kommen. Ne? Man kann schwer einem kleinen Baby, das blärt und strampelt, ne, Vernunft unterstellen. Und es wird ja auch wenig fruchten, zu sagen, jetzt hört doch auf zum Schreien und Strampeln, sei doch vernünftig. Ne? Also das hilft nicht weiter. Ne? Das lässt uns vermuten, dass praktische Vernünftigkeit im kantischen Sinne uns nicht von vornherein in einem transzendentalen Sinne gegeben ist, sondern dass Vernunft erst erworben werden muss. Also mit dieser Frage werden wir uns auseinandersetzen können, wenn wir auf Jean Piaget zu sprechen kommen, was ich ja im Rahmen dieser Vorlesung vorhabe. Aber was den Menschenbegriff bei Kant betrifft, scheint es uns zunächst einmal wichtig festzuhalten, dass wir als Menschen darauf angewiesen sind, ernsthaft Fragen zu stellen bezüglich der Welt, in die wir selbst hineingestellt sind und in der wir uns bewegen und in der wir uns orientieren müssen, dass wir ernsthaft die Frage nach den Grenzen unseres Wissens stellen müssen, was kann ich wissen, dass wir uns ernsthaft die Frage nach dem, was wir tun sollen, stellen müssen, was soll ich tun, und dass wir im ernsthaften Sinne hoffen können auf eine geglückte Lebensführung, wenn wir diese beiden Fragen nach dem Wissen und dem Soll mit unserer mit der Hoffnungsfrage zu verknüpfen wissen und dass alle diese drei Fragen kernhaft auf unser Menschsein hinverweisen. Wir sind Wissende, wir sind Sollende, weil wir in unserem Handeln eben uns nicht darauf verlassen können, dass uns schon irgendein Naturgesetz steuert, nachdem wir handeln, sind wir auf die Sollensfrage angewiesen. Und genau die Kehrseite oder der Medaille dieser Frage ist eben, dass wir eben uns verstehen können und müssen als mit Vernunft, mit Autonomie und Freiheit ausgestattete Lebewesen. Und wie diese Freiheits- und Vernunftausstattung zustande kommt, diese Frage lassen wir fürs Erste noch einmal offen. Gut, damit möchte ich meine Überlegungen zu Kant und damit auch gleichzeitig meine Überlegungen, die ich in dieser Vorlesung Ihnen nahebringen wollte, fürs Heutige beschließen. Und wie üblich die Frage stellen, ob Sie an mich Fragen haben, sei es Verständnisfragen oder kritische Fragen, Anmerkungen und so weiter. Bitteschön.